Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Halli, hallo. Joko und Klaas und die Fake-Enthüllungen. Wie ehrlich soll Unterhaltung sein?
Holger und Silke Friedrich, warum sorgen die neuen Eigentümer der Berliner Zeitung immer wieder selber für Schlagzeilen?
Wolfgang Schäuble und der Hass im Netz. Warum fordert unser Bundestagspräsident ein wirksameres Vorgehen dagegen?
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. In seiner Ansprache vor der heutigen Bundestagsdebatte zum Thema Rassismus forderte er angesichts der schrecklichen Ereignisse von Hanau ein härteres Vorgehen gegen Hass im Netz. Zitat: Solche Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das Ressentiment gegenüber dem Fremden und abwegigste Verschwörungstheorien geschürt werden. Bis Minderheiten als Bedrohung empfunden und in sozialen Medien Hetzjagden oder sogar Morde von perversen Beifallsbekundungen begleitet werden. Er braucht deshalb wirksamere Maßnahmen gegen diese unerträgliche Verrohung, nicht zuletzt im Netz.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich möchte diese Aussage ja als solche überhaupt gar nicht in Frage stellen, weil sie einerseits nicht neu ist und weil gerade auch heute ich dieses ganz genauso empfinde. Auch ich spüre, wenn ich ehrlich bin, irgendwie so eine Sehnsucht in mir nach irgendwie besseren Zeiten. Also, und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, wir haben hier in Was mit Medien in den vergangenen 1 bis 2 Jahren ja leider schon sehr oft und häufig über genau diese Fragen gesprochen. Woher kommt der Hass im Netz? Und was macht das dann auch mit unserer Gesellschaft? Wie kann man der Verrohung des Diskurses begegnen? Ist das überhaupt noch ein Diskurs? Und kann man dem Hass überhaupt begegnen? Ich habe heute den Gedanken, diese ganzen Sendungen nochmal irgendwie Revue passieren lassen. Und trotz vieler ja auch positiver Beispiele, kreativer, engagierter Initiativen gegen Hate Speech, Fake News und Populismus, bleibe ich heute irgendwie rat und deswegen auch meinungslos.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das hauptstädtische Medienmagazin.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, also nicht heute, auch nicht in den vergangenen Wochen. Seit Anfang des Jahres senden wir Was mit Medien ja immer aus dem Deutschlandfunk Nova Studio in Berlin.
Mhm.
Herr Pähler, du bist wie gewohnt aus Münster zugeschaltet, ne?
Ja, diese Woche ja. Letzte Woche war ich ja auch in Berlin.
Stimmt.
Also, und ich glaube, wir sehen uns jetzt demnächst öfter.
Das freut mich sehr, Herr Pähler.
In Berlin. Hören tun wir sowieso ja jede Woche.
Vor allen Dingen persönlicher Kontakt wird ja sowieso gerade sehr groß geschrieben.
Auf jeden Fall. Handshake und so.
Aber hier in Berlin, da geschieht in der Medienszene gerade ein richtiger Branchenkrimi. Den schauen wir uns jetzt mit euch zusammen einmal genauer an.
Was passiert hinter den Kulissen einer Tageszeitung, wenn der neue Chefredakteur nach nicht einmal einem Monat das Unternehmen schon wieder verlässt? Das fragen sich gerade einige.
Denn genau das ist die jüngste einer Reihe von ungewöhnlichen Schlagzeilen rund um die Berliner Zeitung. Und zwar seitdem der Titel bzw. der Berliner Verlag dahinter im vergangenen Jahr vom Unternehmer-Ehepaar Silke und Holger Friedrich aufgekauft wurde.
Immer mal wieder kommt es zu veröffentlichten Recherchen oder gar auch Enthüllungen rund um den neuen Eigentümer. Die werden von anderen Medien veröffentlicht. Doch da kann man sich jetzt fragen, was steckt eigentlich dahinter?
Das ergründen wir jetzt zusammen mit Ulrike Simon. Die Medienjournalistin verfolgt die Geschehnisse rund um die Berliner Zeitung, berichtet auch drüber und ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Ulrike.
Hallo, ihr beiden.
Ja, diese Woche kam die Überraschung, Matthias Thieme, er ist ja erst frisch als Chefredakteur bei der Berliner Zeitung angetreten, jetzt schon wieder raus, kam das mit Ansage?
Das kam nicht mit Ansage, also so schnell kann man ja gar nicht das Ganze verfolgen, wie da die Dinge passieren. Er ist zum 1. Februar berufen worden, also am 1. Februar hat er angefangen, zu dem Zeitpunkt noch als einer von 4 Chefredakteuren. Eine Woche später, also am 1. Februar hat er angefangen, am 10., 11. Februar wurden die beiden bisherigen Chefredakteure rausgeschmissen, Jochen Arns und Elmar Jehn, man hat sich von denen getrennt. Dann war es nur noch Matthias Thieme und eben ein weiteres Mitglied der Chefredaktion, das aber für Magazine und Mode und Style zuständig ist, also nicht im operativen Geschäft aktiv ist. Und Matthias Thieme war dann 3 Wochen lang Chefredakteur und hat dann vorigen Sonntag gekündigt.
Was ja ein bisschen ungewöhnlich ist an diesem Fall, dass es unterschiedliche Darstellungen gibt, auch über den Grund seines Abgangs. Er hat sogar noch über seinen Anwalt einen anderen Grund für den Abschied mitteilen lassen. Was für einen Eindruck macht das?
Es wurde Stillschweigen vereinbart. Es gibt in dem Vertrag, den die beiden geschlossen haben, eine Stillschweigeklausel, eine Verschwiegenheitsklausel. Darauf wurde auch aufmerksam gemacht. Wollte sich dran halten. Und Matthias Thieme hat sich auch in keinster Weise öffentlich geäußert. anders die beiden Eigentümer, die beiden neuen, also Silke und Holger Friedrich, die am Montag, nachdem sie zunächst mal gar nichts gesagt hatten, am Montag dann gegenüber der Deutschen Presseagentur mitteilten, es seien persönliche Gründe gewesen, dass Matthias Thieme gegangen ist und sie wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Das hieße ja, er ist krank oder ein Kind ist krank oder ist depressiv oder irgendwas im persönlichen, im privaten Umfeld sei da passiert. Und das ist der Grund, wieso dann Matthias Thieme über seinen Anwalt Andreas Krämer in Köln mitgeteilt hat, dass das unrichtig ist und dass es ganz und gar nicht persönliche Gründe gewesen seien, sondern rein betriebliche.
Wenn wir bei den beiden, bei Silke und Holger Friedrich mal bleiben, du hast sie gerade zitiert, das sind ja zwei Branchenfremde, die da ins Verlagsgeschäft eingestiegen sind. Jetzt mal, du beobachtest sie auch schon länger. Wie hast du sie bisher erlebt?
Ich habe sie, also im ersten Moment, ich habe ja für Horizont den ganzen Verkauf begleitet und da mehrfach drüber geschrieben, auch eben die beiden als erste damals gemeldet, dass die die Käufer sind und mir waren die beiden Namen in der Tat auch komplett fremd. Und was ich dann zunächst von ihnen gelesen habe, was sie vorhaben, dachte ich, okay, das klingt sehr naiv, aber die meinen es gut. Und vielleicht fällt denen ja auch wirklich eine Lösung ein, wie man die Berliner Zeitung, den Berliner Verlag auf Vordermann bringt. Die anderen Verlage haben es ja auch nicht hingekriegt bis dato. Dann aber habe ich gemerkt, sie widersprechen sich permanent, sagen heute was anderes, als sie morgen sagen. Sie haben nicht wirklich eine Idee. Und vor allen Dingen habe ich dann festgestellt, sie haben kein Verständnis für Journalismus, wissen nicht, wie der tickt, wissen nicht, wie die Redaktion tickt, kennen die Produktionsabläufe nicht. Und wenn man sie auf etwas konkret anspricht, dann insbesondere Holger Friedrich kommt dann sehr theoretisch abstrakt mit Dingen, die, ich habe es heute Abend gerade wieder erlebt, hatte er wieder einen Auftritt, die man wirklich nicht versteht und man denkt, wovon redet er?
Dann versuch doch mal uns ein bisschen noch mal zu beschreiben, also wenn du sagst, eigentlich haben die keine Ahnung von Medien, was ist aber denn deren Motivation für den Betrieb der Berliner Zeitung? Kann man da irgendwas erahnen oder vielleicht auch sogar dingfest machen? Warum tun die das?
Zunächst haben sie gesagt, das sei kein Hobby, sondern sie wollen da echt ein Geschäft machen und sie wollen mit ihrer technologischen Kompetenz, die sie mit einbringen, also insbesondere Holger Friedrich hat diese IT, diese technologische Kompetenz, da wirklich etwas bewirken. Heute Abend hat er wiederum gesagt, nein, der Berliner Verlag ist für ihn ein Hobby, er habe ja ansonsten noch ein ordentliches Geschäft, das er eigentlich führe und das ja auch ganz anders sei als dieses Verlagsgeschäft, denn da braucht man wirklich eine Kompetenz, da gäbe es Voraussetzungen und Prüfungen, die man erfüllen müsse und Regeln und das sei sein eigentliches Geschäft, die Berliner Zeitung ist für ihn nur ein Hobby, sagte er jetzt vor 3 Stunden.
Es gibt ja auch rund um Ihre Tätigkeit eine rege Berichterstattung. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, vor einigen Wochen hat die Welt bzw. Welt am Sonntag über eine mögliche Vergangenheit von Holger Friedrich bei der Stasi oder mit der Stasi berichtet. Wenn wir jetzt mal so die Schlagzeilen genauer verfolgen und darauf auch, dass da einige sehr unterschiedlich drauf reagieren. Was glaubst du, wenn wir das mal durchgehen? Einige mögen sich jetzt vielleicht fragen, haben die Friedrich gar nicht geahnt, dass die Medien auch sich ihrer Vergangenheit anschauen oder waren sie da vielleicht auch sogar naiv?
Ich glaube, die haben das wirklich nicht vorhergesehen, was das bedeutet. Wieso, dass sie nicht wissen, wie Journalismus funktioniert, waren sie sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst. Also man hat ja wirklich den Eindruck, nach dem halben Jahr, das jetzt vergangen ist seit der Übernahme, dass die beiden echt nichts auslassen. Das will alles passiert. Die waren kaum angetreten, erschien ein Artikel auf der Seite 1 auf Anordnung von Holger Friedrich über eine Firma, bei der er selbst engagiert ist. Das macht man nicht. Dann kommt diese Stasi-Geschichte raus. Danach haben sie sich ja verweigert. Also bis dahin haben sie ja jede Gelegenheit genutzt, um Interviews zu führen und sich groß fotografieren zu lassen. Ab dem Zeitpunkt wurden sie ja dann schweigsam. Und sie haben dann auch zugegeben, sie wollten es nicht vorher erzählen, denn sonst hätten sie ja vielleicht die Zeitung nicht kaufen können. Okay, dann kam eine nächste Beobachtung, eine nächste Recherche, woraus kam, dass Holger Friedrich als IM Peter Bernstein, nachdem er von seiner Ex-Freundin zurückgewiesen wurde als junger Mann, die auch verpfiffen hat an ihren Arbeitgeber, der das dann eigentlich hätte melden müssen, aber es Gottlob nicht gemacht hat. Sie sei Republik hätte Republikfluchtgedanken. Als nächstes arbeiten sie mit Agenturmeldungen der chinesischen und der russischen Staatsagentur, wo man sich fragt, wie geht das? Ja, wie kann das sein? Jetzt als nächstes kam mit der Welt am Sonntag, durch die Welt am Sonntag raus, es gibt da eine Firma in der Schweiz arbeitet mit einer Firma in der Schweiz, hat er eine, die aber gar nicht existiert, also er täuscht die vor am Finanzplatz Zürich. Also es gibt wirklich kaum etwas, was die beiden auslassen, und es gibt nichts, was nicht undenkbar ist, habe ich mittlerweile den Eindruck.
Im Grunde ist ja auch, glaube ich, so gefühlt alles, was sie nicht ausgelassen haben, in den Medien wiederzufinden gewesen. Andere mögen deswegen vielleicht jetzt auch sagen, wie kommt es eigentlich, dass die Friedrichs so von den Medien unter die Lupe genommen werden? Du recherchierst ja auch sehr intensiv. Könnte man nicht vielleicht auch sagen, gönnen Medien vielleicht eben das nicht, wenn neue Mitspieler auf einmal auftreten?
Das könnte man sagen, wenn all die Recherchen an den Haaren herbeigezogen wären. Das sind sie aber nicht. Das sind ordentlich recherchierte Geschichten, die eine Relevanz haben. Und selbstverständlich guckt man, was sind die beiden Neuen? Ja, die sind da plötzlich wie vom Himmel gefallen, in der Medienlandschaft angekommen. Natürlich interessiert man sich, wer hat diese Zeitung in der Hauptstadt gekauft? Diese ja nicht unwichtige, sehr traditionsreiche Zeitung. Das will man ja wissen. Und dann kommen nur Widersprüchlichkeiten raus, bis hin zu scheinbar auch legalen Geschichten. Und selbstverständlich ist das berichtenswert.
Jetzt haben wir die ganze Zeit ja über die neuen Eigentümer gesprochen, aber lass uns auch mal über die Zeitung, über den Titel an sich sprechen, was das nämlich mit dem Titel macht, was es dafür bedeutet. Ja. Und vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter, die da ja auch schon lange mit beschäftigt sind. Nimmst du da eine Stimmung wahr?
Ja, absolut. Also es sind ja sehr viele schon weggegangen in den vorigen Jahren. Die Stimmung im Moment hat was von Galgenhumor. Ich glaube, das ist auch das Einzige, womit man sich da irgendwie aus dem Bett retten kann, morgens, um zur Arbeit zu gehen. Viele tragen sich mit dem Gedanken, wegzugehen. Wie gesagt, viele sind schon weggegangen. Und was man eben der Zeitung ansieht, sie ist voll mit Agenturberichten, also dpa, langen Artikeln, die sich rein nur aus Agenturmaterial speisen. Und Autoren schreiben über Themen, bei denen sie eigentlich nicht wirklich im Stoff sind. Das sieht man auch jeden Tag. Und selbstverständlich trägt das nicht zur Qualitätssteigerung der Zeitung bei.
Weißt du auch was? Und wenn ja, würde es mich interessieren, wie auch so Resonanz der Leserschaft ist?
Also man kann das ganz platt an den Zahlen erkennen. Alle Zeitungen verlieren, selbstverständlich. Was heißt selbstverständlich? Leider Gottes, alle Printzeitungen verlieren. Aber bei der Berliner Zeitung in extremem Ausmaß. Also die haben jetzt gerade aktuell im vierten Quartal, das sind die neuesten Zahlen, im vierten Quartal 2019 12% Auflage verloren. Und zwar nicht nur im Einzelverkauf, sondern das sind -10%, sondern auch 12% der Abonnenten sind abgesprungen. Das kommt nicht von ungefähr.
Was glaubst du, wie geht es in diesem Fall weiter?
Wenn ich das wüsste. Das frage ich mich ehrlich gesagt jeden Tag. Kann mir nie vorstellen, dass es nochmal eine Eskalationsstufe gibt, aber es gibt immer wieder eine neue Eskalationsstufe. Ich habe keine Ahnung, wie das enden soll. Wie die da wieder rauskommen oder wie schnell es geht, dass sie die Zeitung zugrunde richten. Die reden ja auch viel von Disruption, das sind ja so Techies, ne? Die Disruption ist ja da das große Wort, und Disruption bedeutet ja, dass ein Geschäftsmodell zerstört wird, um ein neues, modernes aufzubauen. Das ist die Tech-Denke. Was ich bisher sehe, ist, das alte Geschäft machen sie kaputt. Das neue sehe ich nicht. Wenn man auf die Webseite guckt, es gibt keinerlei Einnahmen, es gibt keine Werbeeinnahmen, da ist keine einzige Online-Werbung geschaltet, mit der man Einnahmen generieren könnte. Jetzt haben sie als nächstes das E-Paper erneuert, das sind gestern dann weiße Seiten erschienen. Als nächstes haben sie kommende Woche vor, dass sie die gesamte Zeitungsproduktion verändern. Ich bin gespannt, ob da noch jeden Tag eine Zeitung erscheint. Also bisher haben sie viel kaputt gemacht. Das Neue, geschweige denn neue Erlösquellen, die sehe ich weit und breit bisher noch nicht.
Aber Ulrike Simon wird das auch weiter begleiten und sich anschauen. Mit der Medienjournalistin haben wir über Silke und Holger Friedrich gesprochen, die neuen Eigentümer der Berliner Zeitung und die vielen Schlagzeilen, die sie seit ihrer Übernahme vor einigen Monaten dann auch produziert haben. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Danke für den Besuch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das authentische Medienmagazin.
Wir stürzen uns jetzt mit euch mal auf ein Lehrstück in Sachen Erwartungshaltung, Versprechen und einer großen Enttäuschung. Und auf die große Frage schauen wir, wie ehrlich sollte Unterhaltung im Fernsehen sein?
Das Ganze steht im Zusammenhang mit zwei Namen, die bei vielen sehr beliebt sind. Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheid. Mit ihren ProSieben-Sendungen, das Duell um die Welt und Late Night Berlin, da unterhalten sie ein Millionenpublikum. Und seit dieser Woche, da können wir eigentlich auch sagen, verarschen sie ihr Millionenpublikum. So zumindest mein persönlicher Eindruck.
Einige Kommentatoren, die sprechen sogar vom Betrug am Zuschauer. Aber warum eigentlich? Da schauen wir uns mal die Enthüllung aus dieser Woche nochmal in Ruhe an. Das Funkformat Steuerung F vom NDR wird das produziert, enthüllte in dieser Woche in einem halbstündigen YouTube-Video Recherchen rund um die ProSieben-Formate von Joko und Klaas. Und die haben es in sich. In vielen Videos für Duell um die Welt und Late Night Berlin, da soll es Fakes gegeben haben. Spontane Mutproben zum Beispiel sollen in dieser Form gar nicht stattgefunden haben.
Ja, aber Herr Peller, einige sagen doch dann natürlich, hey, Moment, das ist Fernsehen, das ist Unterhaltung, da wissen wir doch, dass da viel inszeniert wird. Arne Kreuzfeld, das ist der Geschäftsführer von der Joko & Klaas Produktionsfirma Florida TV, der reagiert aber ein bisschen verschnupft auf dwdl.de, wird zum Beispiel zitiert. Er sagte, Zitat, der NDR legt journalistische Standards an die Arbeit von Unterhaltungsproduzenten an.
Aber obwohl viele Zuschauer davon ausgehen, dass im Fernsehen getrickst wird, sind die Enthüllungen rund um Joko & Klaas besonders ärgerlich. Das ist zumindest die These von Stefan Niggemeier. Er schrieb auch vom Betrug am Zuschauer und der Medienjournalist und Gründer von übermedien.de spricht unter anderem auch vom Ende der ehrlichen Unterhaltung.
Warum? Das verrät uns Stefan Niggemeier jetzt. Er ist live bei Was mit Medien. Guten Abend, Stefan.
Hallo zusammen.
Du bist jetzt echt hier, das ist nicht gefällt. Ne? Das müssen wir mal ganz kurz klären.
Aber wir haben das vorgestern aufgezeichnet.
Nee, echt? Nein, du bist aber jetzt live.
Ist doch jetzt nee, aber wie können wir, ich könnte eine Tageszeitung noch hochhalten. Es waren immer diese Entführungsvideos. Das funktioniert auch nicht so gut im Radio.
Und die Podcast-Hörer kommen jetzt ganz durcheinander.
Oh ja.
Meine Güte. Lass uns dann lieber aufs Thema zurückschwenken. und zwar über die Recherchen des Funkformats SDGF bzw. Steuerung F reden. Das hat ja viele Reaktionen ausgelöst. Jetzt bist du ja ein erfahrener Medienprofi. Was hast du beim Anschauen dieses YouTube-Films über Medien noch Neues gelernt?
Naja, ich war tatsächlich auch überrascht und erschrocken, weil da Dinge inszeniert und gefaked wurden, von denen ich das nicht dachte konkret. Also ich glaube auch, ich bin nicht ganz naiv. Ich merke manchmal, dass ich trotzdem drauf reinfalle. Man ist ja jetzt nicht nur irgendwie so schlau, wie man sein müsste, sondern natürlich sitze ich auch gern vom Fernsehen und lasse mich auf so eine Illusion ein. Es gibt ein paar Dinge, über die man diskutieren könnte. Es gibt ein paar, finde ich jetzt bei Joko und Klaas, die einfach wirklich nicht zu erwarten waren. Dass sie diese Riesenaktion machen, also das war Klaas konkret bei Berlin Late Night, sogar bei mir um die Ecke, erst am Ostkreuz, dann in Lichtenberg, sich auf die Lauer legen und einen Fahrraddieb auf frischer Tat erwischen und dann mit einer Riesenshow überraschen. Also tritt dann Ale Tawil auf und es gab irgendwelche Gaukler und einen Gospelchor und sowas und die haben den quasi versucht zu beschämen durch eine Riesenshow. Da gab es, also das war erstaunlich, dieser Aufwand. Aber genau das war das Tolle daran. Also da hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das am Ende, wie es dann rauskam, im Grunde ein Schauspieler oder ein Komplize war und dass man die Szene sogar zweimal gedreht hat.
Also halten wir fest, Stefan Niggemeier auch mal quasi ahnungslos.
Es kommt doch häufiger vor.
Vorahnungslos, sagen wir mal so. Jetzt sind ja einige doch verwundert, dass jetzt diese Recherche doch auch so ein großes Echo auslöst. Also, denn die sagen vielleicht, naja, im Fernsehen, da wird doch immer getrickst. Warum ist das jetzt auch mal in diesem Fall anders?
Ich glaube, dass man gerade den beiden das nicht zugetraut hat. Natürlich wird beim Fernsehen getrickst. Natürlich ist alles, was dann auch ausgestrahlt wird, da wird gekürzt, da wird geschnitten, da wird dramatisiert. Wenn auch irgendwie rausgekommen wäre, keine Ahnung, es wurden Sachen gerafft. Wahrscheinlich hat man vielleicht in Wahrheit drei Nächte da gelegen und man macht da beim Fernsehen nur eine Nacht raus. Oder man übertreibt hier und da ein bisschen. Das finde ich alles völlig normal. Das würde ich auch erwarten. Aber es gibt so ein Kernversprechen, was gerade mit dieser Fahrraddiebnummer zum Beispiel verbunden war, wirklich zu sagen, das hier, was wir machen, ist so geil, weil wir wirklich hier auf der Lauer liegen und einen echten Fahrraddieb überraschen. Und alles, was alle Beteiligten, auch Klaas in die Kamera gesagt haben, war immer so, wow. Und jetzt ist Berlin ein bisschen sicherer, weil wir haben jetzt allen Typen wirklich im Grunde Albträume bereitet. Ich finde dieses Argument so ein bisschen merkwürdig zu sagen, es ist doch nur Unterhaltung. Nehmen wir so ein Format, Wer wird Millionär? Das ist auch nur Unterhaltung. Da denke ich auch, da werden bestimmt Sachen geschnitten. Da weiß ich auch, dass das Publikum, wenn es applaudiert, nicht immer begeistert ist, sondern manchmal auch applaudiert, weil Leute da sitzen, die anklatschen. Da werden Dinge mal rausgeschnitten. Aber ich gehe doch im Kern davon aus, dass zum Beispiel all diese Kandidaten, die da sitzen, echte Kandidaten sind, die Fragen nicht vorher kennen, denen niemand was zuruft. Und ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich bei Joko und Klaas, bei mehreren dieser Enthüllungen, dieses Kernversprechen, was dann doch eins von Ehrlichkeit ist, dann doch gebrochen worden.
Interessant ist ja neben dieser Recherche auch die Reaktion, die man so in dieser Woche wahrnehmen konnte. Ich hatte ja gerade schon den Geschäftsführer der Produktionsfirma dann auch zitiert, der sich dann so gewundert hat, warum werden hier journalistische Standards uns herangetragen? Wie bewertest du jetzt die Reaktion von ProSieben bzw. von der Produktionsgesellschaft?
Super unsouverän. Also ich glaube, dass die sich wirklich falsch verhalten haben. Ich glaube auch, dass Joko und Klaas dazu was sagen müssten und hätten längst sagen müssen. Ich nehme mal an, also Klaas hat das auf Twitter auch so ein bisschen angedeutet, dass er sich da irgendwie noch zu äußern wird. Aber ich glaube, dass die dann halt wirklich Klartext sprechen müssen. Ein Beispiel, warum ich glaube, dass denen das auch selber schadet. Es gab so eine Variante von diesem Fahrraddieb, von dieser Aktion mit Schlüsseldiensten. Also die haben das jetzt, das lief jetzt glaube ich letzte Woche erst, so Schlüsseldienstabzocker, die sie ähnlich verladen haben. Auf Nachfrage sagt ProSieben, nein, das war echt. Was ist für mich jetzt das Indiz, dass ich das jetzt glauben soll, dass die da jetzt mir nicht wieder was vormachen? Wenn es so war, wie ich auch gehört habe, dass tatsächlich diese Fahrraddieb-Aktion, dass die ein Fehler war, dass die irgendwann gemerkt haben, bei der Produktion oder sowas, wir kriegen das nicht hin, dann muss man sich auch hinstellen und sagen, oh, wir haben hier einmal was getrickst, das wollen wir eigentlich nicht, das machen wir auch nicht wieder, das war blöd. Aber sich hinzustellen, ProSieben hat ja im Grunde gesagt, naja, das wäre kein Geheimnis gewesen, auch dass man manchmal so mit bezahlten Leuten, mit Schauspielern, mit Komparsen arbeitet. Dadurch stellt man im Grunde diese ganzen Formate und den Verdacht, naja, im Zweifel ist alles nicht echt.
Jetzt hast du ja gerade schon festgehalten, Florida TV agiert da für dich tatsächlich eher unsouverän. Jetzt ist ja irgendwie auch ungewöhnlich, dass die ja sogar auch die Recherchemethoden von Steuerung F kritisieren. Also was hat es damit auf sich und wie wirkt das auf dich?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ProSieben ganz konkret nachgefragt, weil es gibt in dieser ProSieben-Pressemitteilung gibt es diese Formulierung, dass im Grunde Leute unter Druck gesetzt worden seien, dass so recherchiert wurde mit so einer Frage wie, wer von euch hasst Florida? So sei das wohl gewesen, lässt sich der Pressesprecher von ProSieben in seiner eigenen Pressemitteilung zitieren. Ich habe den gefragt, was heißt denn das? War es so und wer hat das so gemacht? Das hat er mir nicht beantwortet. Er hat dann irgendwann geschrieben, ja, meine Fragen werden ja alle hinreichend beantwortet, ohne sie beantwortet zu haben. Auch das ist irgendwie nicht gut. Also ich weiß nicht, wer da unsauber gearbeitet hat. Ich sehe überhaupt keinen Indiz dafür, dass das passiert ist. Aber wenn das passiert ist, dann soll ProSieben halt sagen, was war denn da? Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, also auf mich hat das einen ganz guten Eindruck gemacht, diese Doku. Ich habe das... Ich fand, man konnte da sehr viel nachvollziehen und ich habe nicht den Eindruck, dass da im Kern zumindest gab es da keine Indizien, dass da irgendwas jetzt wiederum getrickst wurde.
Was glaubst du, werden Joko und Klaas einen Schaden davon tragen?
Ich glaube ja, weil ich glaube schon, dass die für eine Art Ehrlichkeit stehen. Natürlich spielen die auch dauernd mit so einer Ironie und mit einem doppelten Boden. In der letzten Sendung bei Klaas war dann irgendwie... Wie heißt er jetzt? der Berliner, Kurt Krömer war zu Gast. Und das Ganze war irgendwie offensichtlich gespielt, dass er dann Werbung macht und dass Klaas ihn beschimpft und dass Kurt Krömer dann das Studio auseinanderbaut. Natürlich wird da ganz viel auch gearbeitet mit so einer Haltung von wir ironisieren die Art, wie Fernsehen funktioniert. Und wir machen Tricks und jeder weiß im Grunde, dass wir die Leute hier verarschen. Aber im Kern ist das alles so gemacht, glaube ich, dass das Publikum nicht in die Irre geführt wird. Und das, glaube ich, schadet ihnen dann schon, wenn das Publikum das Gefühl hat, wir wissen gar nicht mehr, ob ihr uns jetzt verarscht.
Tja, also wie ehrlich sollte Unterhaltung im TV sein? Das klären wir gleich weiter. Stefan Negemeyer ist nämlich weiter unser Gast hier in Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das ehrliche Medienmagazin.
Medienjournalist Stefan Negemeyer von übermedien.de ist weiter bei uns zu Gast und wir reden weiter mit ihm über die veröffentlichte Recherche aus dieser Woche, bei der wir gelernt haben, bei vielen Filmen von Joko und Klaas ist mehr gestellt als dargestellt.
Ja, lass uns mal über die Faktoren Glaubwürdigkeit und Authentizität bei Joko und Klaas nochmal reden, Stefan. Die halten sie ja gerne hoch. Kann man eigentlich sagen, es fällt ihnen jetzt auf die Füße?
Ja, die schaffen es ja, was wahnsinnig schwer ist, dass sie gleichzeitig die totalen albernen, pubertären Spaßaktionsmacher sind, wo es wirklich auch kaum Tabus und kaum Grenzen gibt. Und gleichzeitig aber auch für Seriosität und für Haltung stehen. Die kriegen den Grimme-Preis jetzt für ihr 15-Minuten-Live-Format. Die machen auch beiden nebenher Sachen. Also Klaas engagiert sich auch politisch, unter anderem für die Seenotrettung. Joko ist da als Geschäftsmann, als Investor unterwegs. Ich glaube, das ist irgendwie schwieriger, weil das funktioniert schon erstaunlicherweise, gleichzeitig eine Witzfigur zu sein und eine ernsthafte Persönlichkeit, die sich auch zu gesellschaftlichen Themen äußert. Aber ich glaube, halt selbst die Witzfigur kann es sich nicht erlauben, ihre Leute zu verarschen, ihr Publikum.
Hinzu kommt ja auch, dass das Welt und Bild auch ja über diesen Fall sogar auch groß berichtet haben, aber dann auch noch mit dem Dreh irgendwie, der doch viele irritiert hat, nämlich, dass sie deswegen auch den von dir angesprochenen Grimme-Preis verlieren. Was ist denn da jetzt wieder genau passiert?
Das war eine schlichte, ganz banale Falschmeldung, die natürlich super sensationell klang, so, weil das halt die Bekanntgabe am gleichen Tag war, die öffentliche Bekanntgabe. Sie kriegen, also Klaas und Joko kriegen den Grimme-Preis für ihr 15-Minuten-Format und diese Enthüllung von Steuerung F war am selben Tag. Dadurch war das natürlich super, das miteinander zu verknüpfen, weil Klaas auch noch nominiert war mit Late Night Berlin. Und dann zu sagen, okay, er kriegt es nicht für Late Night Berlin wegen der Enthüllung, war eine schöne Geschichte, die aber einfach komplett falsch ist. Und das Erstaunliche ist wirklich, dass die Bild 2 Tage und die Welt auch über einen Tag gebraucht hat, um das zu korrigieren, obwohl es sehr, sehr schnell viele Bemühungen gab von Leuten zu sagen, das stimmt einfach nicht. Man kann das auch nachvollziehen, weil die Grimme-Preise längst feststanden. Also da ist jetzt nicht irgendwas im Nachhinein nochmal geändert worden am Dienstag. Es ist wirklich kein großes Geheimnis. Ich habe bekanntermaßen ohnehin kein großes Vertrauen in die Bild-Zeitung, aber das fand ich jetzt erstaunlich, dass man selbst da noch 2 Tage lang musste der Sprecher vom Grimme-Preis daran arbeiten, dass sie diese ganz eindeutig falsche Geschichte endlich korrigieren.
Und ja, für jede Stunde, wie die dann so online steht, bleibt ja doch beim Zuschauer, beim Vorbeiscroller irgendwas hängen.
Ja, und es wurde auch irgendwie geteilt. Man sieht dann auch, dass es andere Medien noch übernommen haben. Im Blick in der Schweiz stand es, glaube ich, auch. Jede Stunde trägt dann dazu bei, dass mehr Leute den Unsinn glauben.
Dann sag mal aber nochmal ganz kurz, wenn wir auf mal einmal ganz kurz, ich möchte so ein bisschen so was, ich habe so das Bedürfnis nach ein bisschen was Positivem. Stichwort, wofür Joko und Klaas ja wirklich den Grimme-Preis bekommen haben, das hast du gerade angesprochen. Was können wir denn da mal auch noch, um ein bisschen optimistischer auszuschauen, auch vielleicht doch noch mitnehmen?
Also,
oder ist Hopfen und Malz verloren?
Nein, das hoffe ich auch schon deshalb nicht, weil ich die mag. Also das ist auch ein Grund, weswegen ich da so enttäuscht bin. Ich finde, die machen gute Unterhaltung. Und ich mag die auch, ich mag nicht alles, was die machen, aber das darf auch gerne mal albern sein. Ich kann tatsächlich, ich habe mir mehrmals auf YouTube angeguckt, diese eine Szene, wo sie so eine Bobbahn hochlaufen müssen. Das ist wirklich liebevoll gemacht. An der Stelle geht es dann. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall, da würde ich mir auch wünschen, dass es zumindest nicht ganz gefaked ist. Da gehe ich dann auch rein mit so einem Gewissen in so einer Game Show, die müssen in einer bestimmten Zeit diese Bobbahn hochlaufen. Wenn sich rausstellt, dass die irgendwie eine Szene 2-mal drehen mussten, weil irgendwie die Kamera umgefallen ist, würde ich sagen, na gut. Ich möchte aber natürlich, dass die in Wahrheit diese Bobbahn hochgegangen sind. Und dann ist das gute Unterhaltung, selbst wenn die nicht immer mit der großen Haltung, dem großen Anspruch dran kommt, daherkommt, außer dem Anspruch zu unterhalten. Und gleichzeitig ist es dann natürlich umso eindrucksvoller, wenn sie sowas machen, wie zu sagen, wir haben diese 15 Minuten bei ProSieben, die wir gewinnen, da können wir machen, was wir wollen. Alle haben sich das angeguckt, weil jeder dachte, was macht ihr denn da? Und dann stellen sie das zur Verfügung für 3 Leute, die einfach ganz, ganz leise inszeniert ihre Projekte, unter anderem zum Beispiel Seenotrettung, vorstellen. Das ist toll, einfach zu sagen, wir nutzen dieses Medium Fernsehen, was von vielen ja auch schon so totgeschrieben wird. Und dann sitzen aber doch alle Leute natürlich um 7:45 davor und sagen, jetzt wollen wir aber auch gucken, was da passiert, was die machen. Und die nutzen das für so eine Aktion, super.
Ich fand auch nochmal eben so ein bisschen interessant, die Diskrepanz, die du beschrieben hast, so zwischen, wo man halt weiß, okay, das ist halt jetzt bearbeitet in der Fernsehunterhaltung, aber so ein paar gewisse Punkte, da rüttelt man einfach nicht dran. Da glaubt man halt dann wirklich dran, dass das jetzt in dem Moment echt ist. Sind ja einfach 2 Pole, zwischen denen man sich bewegt. Und hätten Joko und Klaas vielleicht auch anders handeln können, um transparenter zu machen, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so echt ist, ohne dass da aber am Ende dieser Spannungsbogen dann nicht aufgegeben werden muss?
Bei dieser Fahrraddieb-Geschichte glaube ich das nicht, weil die funktioniert darüber zu sagen, wir machen das wirklich. Bei Duell um die Welt gibt es ganz viele Leute, die das lange schon gucken, die sagen, jeder musste das wissen. Das war so absurd, teilweise auch so absurd gefährlich. Im Grunde wäre es völlig verantwortungslos, wenn das eins zu eins so echt wäre. Also, dass du eine Schauspielerin, die die Augen verbunden hat, hast aus dem Hubschrauber schubst, ohne dass sie das vorher weiß. Nee, ich möchte auch tatsächlich nicht, dass das passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort darauf ist zu sagen, okay, wir tun immer so, als wäre das wahnsinnig gefährlich und als hätten die alle Todesangst, es ist aber alles so gefaked. Keine Ahnung. Ich glaube, dass dieses Format grundsätzlich auch ein Problem hat, weil es immer extremer wurde. Und dann ist beides blöd. Dann ist es blöd zu sagen, wir bringen Leute tatsächlich in Gefahr, das möchte ich nicht. Es ist aber auch blöd, wenn ich das Gefühl habe, okay, was ich da sehe, die Reaktionen der Leute sind gar nicht echt, sondern man hat da zum Glück Schauspieler und die spielen dann halt ihre Todesangst oder was. Also da gibt es vielleicht auch ein Problem mit dem Format, dass das im Laufe der Jahre immer extremer werden musste.
Dass das, was da jetzt passiert ist, Joko und Klaas nicht unbedingt, sage ich mal, positiv irgendwie auf sie auswirkt, ist klar, hast du beschrieben. Was glaubst du denn, wem haben sie mehr geschadet, sich selbst oder möglicherweise sogar doch der ganzen Unterhaltungsbranche?
Ja, ich will das jetzt auch nicht zu groß machen. Ich glaube erstmal sich selbst. Aber ich glaube auch, und das habe ich auch an vielen Stellen so im Netz dann gesehen, dass viele Leute sich bestätigt fühlen, die gesagt haben, das weiß man doch, im Fernsehen kannst du nichts glauben. Und das, finde ich, ist dann schon schädlich. Das ist dann schon eine Variante auch von diesem Lügenpresseruf sozusagen, man darf da überhaupt nichts glauben. Ich hoffe, dass Leute mit einer gewissen guten Skepsis auch gerade Unterhaltungssendungen gucken, aber die anderen auch. Aber das wäre wirklich blöd. Und ich glaube, das ist auch ein negativer Effekt, wenn Leute sich wirklich bestätigt fühlen und sagen, ich weiß doch, ich werde davon, sobald ich einschalte, werde ich im Grunde angelogen. Das stimmt nicht, bin ich immer noch überzeugt. Und ich hoffe, dass da trotzdem so eine Differenzierung bleibt.
Sagt Stefan Negemeyer. Mit ihm haben wir über die Enthüllung über Joko und Klaas, die in dieser Woche rausgekommen sind, gesprochen. Hier bei Was mit Medien. Danke für deinen Besuch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Pähler, spielen wir ein bisschen.
Na gut.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ha, ja. Und ich dachte, möchtest du eher, dass ich dir eine Frage zum ersten Thema, also zur Berliner Zeitung, oder zum Thema, was weiß ich, so ehrliche Unterhaltung stelle? Was ist so, womit möchtest du gerne anfangen bei unserem
wöchentlichen
Quiz?
Lieber zum ersten Thema.
Zum ersten Thema?
Berliner Zeitung.
Okay, ich habe für dich mal im Archiv geschaut, die allererste Schlagzeile, die auf der Berliner Zeitung drauf gedrückt wurde, so richtig auf der Titelseite, ja, so einen ganz großen Lettern, Berliner Zeitung, und die hieß Berlin lebt auf. Ich möchte von dir wissen, wann war denn das? Wann ist die Erstausgabe der Berliner Zeitung erschienen?
Die Erstausgabe, also die allererste?
Ja, die allererste. Ganz einfach, Herr Pähler.
Ja?
Ja, das Jahr ist vierstellig.
Ah! Die Berliner Zeitung, die gab es ja schon lange.
Ja, das lange ist schon gut, Herr Pähler.
1896.
Okay, 1896. Können wir mal kurz überlegen. So, ich meine, du bist ja auch so hier Geschichtspähler.
Ja.
Was ist denn so, was lebte da in Berlin auf 1896?
Ja, 1896 war auf jeden Fall noch voll zu Kaiserszeiten und
ja.
So. Ne?
Lebte da die Stadt auf? Weimar war ja noch nicht da, das kam erst
später. Weimar war noch nicht da, das kam erst später. 20er Jahre kam logischerweise auch erst später.
Ja?
Ja, ich würde sagen schon. Das war ja die hier Militarisierung, Aufrüstung. Es war schon, glaube ich.
Sag nochmal das Jahr, was du gerade gesagt hast.
1896.
Keiner der Zahlen ist richtig, Herr Pähler.
Doch,
außer die 1.
Noch nicht mal die 1.
Ja, doch, die 1 ist richtig.
Okay, dann
21. Mai 1945 wäre die richtige.
Ach, nach
kurz nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Zweiten Weltkrieg.
Zweiten Weltkrieg, okay. Genau. Das soll man dazu sagen, so, naja. Okay. Soll ich noch eine Frage stellen?
Nee,
oder
ich möchte
du?
Eine Frage
okay,
stellen.
Ich bin bereit.
Ich habe überlegt, wie kriege ich denn selbst in diese Sendung, obwohl wir gar nicht drüber reden, noch den
Coronavirus.
Sag nicht Corona. Und ich habe gesehen, dass die ARD sich leider aufgrund des Coronavirus von Florian Silbereisen am 14. März verabschiedet und keine Live-Sendung mit ihm zeigt. Was zeigt sie denn stattdessen? Wen werden wir sehen können?
Florian Silbereisen werden wir sehen können.
Ja, wie geht das denn?
So eine alte Florian Silbereisen-Sendung dann gezeigt, oder?
Ganz genau. Krass, oder? Dann machen die einfach, das wäre so, Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde es also, so faszinierend. Da habe ich auch gedacht, also was ist auch schon wieder nah dran.
In dem Kontext, weil meine Lieblingsmeldung kommt aus dem Videotext des Saarländischen Rundfunks, habe ich gestern zum Coronavirus entdeckt. Und zwar musste eine Infoveranstaltung abgesagt werden. Eine Infoveranstaltung musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Was war das Thema dieser Infoveranstaltung?
Coronavirus.
Richtig.
Das ist doch irgendwie skurril.
Das ist sehr absurd. Aber ja. Im Saarland ist alles möglich. Fand ich doch sehr amüsant. Entschuldigung, ja, dass wir das in den Coronavirus jetzt hier wieder
reingeschrubbelt haben.
Ne? Ja. Ja. Mhm. So, meine Güte. So, ich habe noch eine Berliner Zeitungsfrage für dich.
Oh nein.
Ist es natürlich gerade auch dann zu den DDR-Zeiten war das dann ganz bewegte Zeiten auch für die Zeitungslandschaft. 1992, also nach der Wende, übernahm der Verlag Gruner und Jahr die Berliner Zeitung und wollte dann so aus der größten Zeitung Ostberlins eine Hauptstadtzeitung machen. Mhm. Der Herausgeber, aber sehr prominent, Erich Böhme von 1990 bis 1994, hatte so den Anspruch, die deutsche Washington Post daraus zu machen. Ja. Hat nicht ganz geklappt, glaube ich. Da ist man sich so in der Zeitungsbranche einig, dass das bisher nicht erfüllt ist. Und jetzt Silke und Holger Friedrich haben es jetzt ja übernommen, haben vielleicht ähnliche Ambitionen, ich weiß es nicht, weil die Washington Post ist ja auch vom Unternehmer Jeff Bezos übernommen worden. Aber von wem haben jetzt Silke und Holger Friedrich denn eigentlich 2019 die Berliner Zeitung abgekauft? Von welchem Traditionsverlag, Herr Perler? Ich helfe dir da mal ein bisschen.
Ach, Traditionsverlag? Ja. War das nicht sogar... War das nicht kurzzeitig Dumont?
Richtig, Herr Päder.
Ja,
tatsächlich. Ah! Ob es kurzzeitig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Dumont hat die Zeitung gehört und ich glaube, sehr vielen hat die Zeitung schon mal gehört. Zwischen Grün und Ja, also da war echt viel dazwischen. Ja, muss man wirklich sagen.
Okay. Ich hab auch sozusagen, du kannst dich auch bei mir nochmal entscheiden zwischen, bei der nächsten Kategorie, möchtest du lieber etwas über das Thema Dokumentation gefragt werden oder über das Thema Entertainment?
Ich möchte gerne was zum Thema Dokumentation haben. Das ist noch was Neues, das hatten wir heute noch gar nicht drin.
Es ist überhaupt gar nicht wichtig, aber ich musste irgendwie darüber schmunzeln, weil ich so ein bisschen über die Schlagzeile gestolpert bin.
Ja.
Und zwar wird es ab April im ersten eine 10-teilige Doku-Serie geben, die heißt Sehnsucht segeln. Ja, da geht es um Großmaster und Segelschiffe und Geschichten so zwischen Passagieren und Crew. Und jetzt ist es ja ganz oft so, dass solche Sachen ja immer produziert werden von Produktionsgesellschaften. Und diese Produktionsgesellschaft, die das produziert, ich hätte niemals vermutet, dass es die Produktionsgesellschaft dieser Person ist, weil man sie eigentlich für ganz andere Dinge sozusagen kennt, als Fernsehschaffende. Und deswegen möchte ich von dir wissen, wer ist eigentlich Produzent hinter diesem Sehnsuchtsegeln?
Oh, da war schon mal ein Hinweis, das ist eine Frau.
Unter anderem ist es eine Frau.
Achso.
Ja. Das war ein Hinweis. Es war ein Hinweis, ja.
Hast du noch so einen kleinen Tipp?
Ja, diese Frau ist auch in der ARD zu sehen und eigentlich
Carmen Mioska.
Fast. Wenn es nicht Carmen Mioska.
Anne Will.
Na, Sandra Maischberger.
Sandra Maischberger.
Und ich bin wirklich gestolpert über die Schlagzeile bei den lieben Kollegen von David L. Maischbergers Sehnsucht segeln startet im April. Da war ich, das schon war für mich gleich Traumschiff reloaded. Aber mit Sandra Maischberger.
Sandra Maischberger Segel. Naja, das ist lieber jetzt in diesen Zeiten auf dem Segelboot als auf einem Traumschiff. Ne? Auf so einer Yacht, da wird man ja eh nur festgesetzt.
Auf
das ist
jeden
ja
Fall.
Echt gefährlich.
Das ist gefährlich.
Ha, gestern, Tagesschau, bleiben wir im ersten.
Ja.
Hat so ein kleiner Clip die Runde gemacht. Und zwar, also dann am Mittwochabend. Und zwar konnten wir eine Rede des Bundespräsidenten sehen. So gut, so häufig passiert das natürlich. Er redet und damit das ein bisschen abwechslungsreicher ist, werden die Bilder geschnitten. Und er redet da weiter und er geht in, man guckt ins Publikum, er redet weiter. Wer sitzt da im Publikum? Also wer ist...
Ich habe das Foto gesehen.
Ja. Eine Person, die viele überraschte.
Also da ist auch Angela Merkel da.
Richtig.
Aber das meinst du nicht?
Nein. Das überrascht, das sieht man häufiger.
Ja, ja. Ich könnte jetzt versuchen, das Foto zu finden, ich kann mich aber nicht
so
nennen.
Ranghöher ist diese Person.
Als Angela Merkel?
Ja.
Ah! Walter Steinmeier himself.
Richtig! Sehr gut, Herr Päder.
Wie ging das?
Das war ein Schnittfehler.
Ja? Ein Schnittfehler?
Also, ja, das war einfach, da hat man halt so einen Schwenk aufgenommen zu dem Zeitpunkt, vielleicht als er angekündigt wurde, als er schon wieder unten war und hat dann das einfach falsch zusammengeschrieben.
Ja. Das ist peinlich.
Ich habe auch
kann
noch,
aber passieren.
Sozusagen, als hätten wir uns abgesprochen. Meine letzte Frage kommt auch aus dem Bereich Politik.
Mhm.
Gestern ist ja in Thüringen sozusagen jetzt doch wieder ein Ministerpräsident gewählt worden. Mhm. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, zu gucken, wie viele Presseinformationen hat eigentlich die Staatskanzlei Thüringen in der Zeit sozusagen der kürzesten Amtszeit eines Ministerpräsidenten in Deutschlands aller Zeiten herausgegeben. Nämlich die von Thomas L. Kemmerich, der ja am 5. Februar gewählt wurde und wenige Tage später zurückgetreten ist. Und seit gestern haben wir ja einen neuen Ministerpräsidenten in Thüringen. Wie viele Pressemitteilungen haben die rausgegeben?
42.
Nein, ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Du könntest dich orientieren an der Anzahl der Abgeordneten oder auch vielleicht dem Prozentsatz, den die FDP möglicherweise bei der Bundestagswahl nicht schafft.
5.
Genau, es waren genau 5 Pressemitteilungen.
Und findest du das jetzt viel oder wenig?
Ich fand es fast viel. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es vielleicht nur 2. Sozusagen Ministerpräsident gewählt, Ministerpräsident zurückgetreten. Aber es war tatsächlich, es waren 5. Ich war erstaunt. Ach, das war ein ganz schöner Output.
Okay, ehrlich gesagt habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich glaube, du hast 2 Punkte gemacht, ne?
Auf jeden Fall.
Und ich habe keinen gemacht, oder?
Doch, du hast einen gemacht. Irgendwas hast du gewusst.
Ach, egal.
Ach, mit Silbereisen hast du gewusst.
Silbereisen wusste ich, genau. Na, meine Güte. Wenigstens das. Hatte sich das doch
Wusstest du überhaupt die Musik hin?
Hat
da haben wir schon wieder zu lange geredet.
Wir haben zu lange gequatscht. Aber jetzt kommt wieder Musik, nämlich unsere Verabschiedungsmusik.
Mhm.
Ich freue mich schon tatsächlich darauf, wenn wir uns dann am kommenden Donnerstag wiederhören. Dann ist Dennis Horn am Start. Ich bin dann nicht da, aber Herr Pähler. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.